das Adolf Holl Brevier, Auszüge aus dem Kapitel Ostern. In einem alten Witz rächt sich der Platzanweiser an einem verspäteten Kinobesucher, der ihm kein Trinkgeld gegeben hat. Unaufgefordert raunt er dem Mann die Lösung des Kriminalfalles auf der Leinwand zu, während er ihn im Dunkeln zu seinem Sitz geleitet. Es war der Gärtner. Ein Satz, den der altchristliche Kirchenschriftsteller Tertullian überliefert hat, bringt eine ähnliche Pointe. Er resümiert in polemischer Absicht die jüdischen Geschichten über Jesus Christus, wie sie um das Jahr 200 erzählt wurden. Ein Mensch, den seine Jünger aus dem Grab verschwinden ließen, sodass sie sagen konnten, er sei auferstanden, oder den der Gärtner herausholte, damit sein Salat nicht von den Schaulustigen zertreten werde. Für die gläubige Christenheit tritt der Gärtner ebenfalls aus den Kulissen. Im Evangelium nach Johannes, vor dem leeren Grab am Ostermorgen, wo er mit der Marie aus Magdala ein kurzes Gespräch führt über den verschwundenen Leichnam des Gekreuzigten. Frau, warum weinst du? Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, sag mir wohin, damit ich ihn holen kann. Aber nach dieser kanonischen Version ist es der Auferstandene persönlich, den die Magdalenerin für den Gärtner gehalten hat. Kaum spricht er sie mit ihrem Namen an, fallen die Schuppen von ihren Augen. Der Gärtner hat sich selbst aus dem Grab geholt. Nach wie vor scheiden sich an der Frage nach der Rolle des Gärtners im Heilsgeschehen die Geister. Vielleicht war der Heiland lediglich scheintot. Hernach könnte er 100 Jahre alt geworden sein, verheiratet vielleicht mit der schönen Marie, als Vater etlicher Kinder, deren Nachkommen zum Beispiel in Frankreich zu einem königlichen Geschlecht wurden, wie nachzulesen in Der Heilige Gral von Henry Lincoln, Michael Benet und Richard Ley aus dem Jahre 1982. Im Verlauf der letzten 40 Jahre, die seit dem Beginn der Niederschrift meines eigenen Jesus-Buches Jesus in schlechter Gesellschaft verstrichen sind, hat sich nach meinem Gefühl in die Verehrungsgeschichte der dauerhaftesten und ehrwürdigsten Ikone der christlich getauften Völker ein Motto gemischt, das Cole Porter bereits 1934 intoniert hat. Anything goes. Die sich scheidenden Geister kämpfen nicht mehr gegeneinander, sie schnattern eher durcheinander. Wer in den letzten Fragen zum Ernst erzogen ist und dazu auch noch zur wissenschaftlichen Sorgfalt im Umgang mit alten Texten, muss sich beim Gang durch eine Buchhandlung mit Religionsabteilung und Esoterikregalen wie ein Dinosaurier vorkommen. Theologische Kontroversen, die in früheren Zeiten zum Krieg oder auf den Scheiterhaufen führten, sind in die Anmerkungen spiritueller Reiseführer gerutscht. Wichtig ist, dass es auch fröhlich zugeht, dass damit etwas Pfäffisches geäußert hat, ist bei Kierkegaard nachzulesen. So hat das offizielle Christentum einige Sätze aus dem Neuen Testament dieser Lehre von Kreuz und Qual und Grauen und Zittern vor der Ewigkeit zum Anlass genommen, auf freidichterische Weise ein reizendes Idyll mit Kinderzeugen und Hopsasa zu komponieren, wo alles so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich ist, wo der Pfarrer als eine Art göttlicher Stadtmusikus für Geld das Christentum diese Lehre vom Absterben bei Hochzeiten und Geburten Musik machen lässt. Der Postmoderne ist solche Sprache sehr recht fremd. Kierkegaards Entweder oder, so der Titel eines seiner Bücher aus dem Jahre 1843, wäre heute allenfalls Gegenstand einer metasemiotischen Überlegung, um es mit Umberto Eco zu sagen, nicht jedoch Ausdruck jenes Ernstes, der dem Christentum angemessen ist, wie noch Karl Jaspers notierte. Der alte Ernst, für Jesus im Notfall zu sterben, wird heutzutage als fundamentalistischer Starrsinn empfunden, als anachronistisches Relikt aus dem religiösen Schlachthaus der Menschheitsgeschichte. Der Salat des Gärtners ist wichtiger geworden als der Leichnam des geopferten Gottes. So wird weiterhin über Jesus geredet und geschrieben, mehr denn je. 1,5 Milliarden Christen leben derzeit auf Erden. Über die Hälfte davon in Lateinamerika, Asien und Afrika, betreut von 20.000 Glaubensvereinen, Kirchen und Sekten, kleinen und großen, neuen und alten. Nicht die weißhäutigen Gottesboten haben den größten Zulauf, sondern die einheimischen Charismatiker mit einem Jesus im Programm, dessen biblische Sprüche wörtlich genommen werden. Pfingstler und Evangelikale, politisch weit rechts von der Mitte und moralischer als der Papst, malen das jüngste Gericht in die Köpfe der Indios mit einem Christus, der keinen Spaß versteht und dem Alkohol strikt untersagt. Gegen Coca-Cola hat er nichts einzuwenden. Er animiert seine Prediger zum Vollbringen von Heilungswundern und zum Sprechen in Zungen. Die Sache Jesu geht also weiter. Und wer wissen möchte, was für eine Sache das ist, erhält die unterschiedlichsten Antworten. Sie widersprechen einander sehr oft. Im Durcheinander der gläubigen Überzeugungen mehrt sich überall die Zahl der christlich Getauften, denen der Nazarener wenig oder gar nichts bedeutet. Sie haben längst aufgehört, in die Kirche zu gehen, und der tote Mann am Kreuz mag allenfalls als Kunstgegenstand ihr Interesse finden. Als ich noch ein Kaplan war, hat mich die Gottlosigkeit der Menschen, unter denen ich wirkte, gereizt und bekümmert. Die Katholiken in meinen Pfarrsprengeln wollten sich nicht von mir retten lassen. Sie benötigten mich lediglich für Kindstaufen, Hochzeiten und Begräbnisse. Mittlerweile habe ich ein Ohr für die Frage der Gottlosen, wie können wir weiterhin fromm bleiben? Alle Glaubensüberzeugungen, die über objektive Repräsentationen liefen, haben wir zurückgewiesen und verloren. Die Erde ist leblos, die Wüste wächst. Der alte, der territoriale Vater ist tot, sein Sohn Ödipus, der Despot, ebenso. Wir stehen allein mit unserem schlechten Gewissen, unserer Langeweile, unserem Leben, in dem nichts mehr geschieht, nur noch in der subjektiven, unendlichen Repräsentation kreisende Imagines. Seit ich aufgehört habe, in die Kirche zu gehen, ist das auch meine Frage geworden. Gelegentlich während der Besichtigung einer fremden Stadt beispielsweise betrete ich eine alte Kathedrale außerhalb der Gottesdienstzeiten. Wenn sie katholisch ist, suche ich mit den Augen das rote Licht, das die göttliche Gegenwart signalisiert. Die Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gehen, ermangeln der Frömmigkeit. Aber der Mangel bleibt spürbar.